bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ring, ring, ring. Hallo, hallo, ist da vielleicht jemand in der Leitung?
Ja, hallo, hier ist Justus Haukapp. Wer ist denn da?
Ach, fantastisch, Justus. Dann habe ich richtig gewählt. Wie so oft, hier ist Ruprecht Porzun. Surprise.
Hallo Ruprecht, geht es wohl um das Thema Wettbewerb heute.
Genau, du weißt, bei Anruf Wettbewerb. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die letzte Folge in diesem Jahr 2023, soweit nicht noch eine Spezial-Sonderfolge kommen muss, weil ein neues Kartellgesetz verabschiedet wird. Man ist ja heutzutage vor nichts mehr sicher. Oder weil weil Justus Haukapp noch etwas einfällt, was er in diesem Jahr noch dringend loswerden will. Aber zum letzten Mal sei dann für dieses Jahr gesagt, herzlich willkommen bei dem Podcast, bei dem Sie alles erfahren, was Sie nie über Wettbewerbsökonomie und Kartellrecht wissen wollten, und zwar von Justus Haukapp und Ruprecht Porzun. Er ist Wettbewerbsökonom und Direktor des DAIS an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. DAIS steht natürlich für Düsseldorf Institute for Competition Economics, und ich bin der Kartellrechtler von uns beiden von der juristischen Fakultät, der HHU. So, Justus, erstmal müssen wir festhalten, Margarete Vestager ist zurück im Amt. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, sie ist nicht Chefin der Europäischen Investitionsbank geworden, wobei mit Nadia Calvino ja jetzt jemand das Amt übernimmt, die wir auch gut kennen in der Wettbewerbscommunity. Aber das bedeutet sozusagen auf der positiven Seite, sie kann nochmal durchstarten als Wettbewerbskommissarin.
Richtig, richtig. Mal gucken, was sie sich jetzt noch für die letzten Monate vorgeknöpft hat, was sie gerne noch als ihr Erbe, ihre Legacy hinterlassen möchte. Da bin ich gespannt, wie lange war sie jetzt eigentlich im Amt?
Zwei Amtsperioden, glaube ich, ne? Also ja. Das heißt, sie war ja in zwei Kommissionen, und wenn ich es richtig sehe, war sie seit 2014 im Amt. Das sind dann immer 5 Jahre, also 2024, dann insgesamt 10 Jahre. Das ist schon ein ordentlicher Stint. Und nächstes Jahr wird sie dann wohl ausscheiden, weil die Europawahl ja im Juni ansteht, und nach der Europawahl wird die Kommission neu zusammengesetzt, und Dänemark hat schon gesagt, dass sie Frau Vestager nicht wieder als Kommissarin nominieren werden. Also geht jetzt auf den Jobmarket.
Die ist auf dem Jobmarket. Ich weiß nicht, ob sie ein Jobmarket-Paper dabei hat, aber sie hat ja noch ein bisschen Zeit, eins zu produzieren, genau, in den nächsten Monaten.
Hat jedenfalls ja einiges produziert. Das ist ja, wenn man, wir müssen ja vielleicht noch kein Fazit ziehen, ich glaube, es gab wahrscheinlich nie eine Kommissarin, die wirklich in jede Ecke des Kartellrechts so intensiv reingeleuchtet hat wie Frau Vestager. Also in Bereiche, die wir irgendwie vorher nicht auf dem Schirm hatten. Artikel 22 FKVO reaktiviert, alle Verordnungen überarbeitet etc. Also da ist doch einiges zusammengekommen.
Nee, also man kann sicherlich nicht sagen, dass sie keinen Fußabdruck hinterlassen hätte.
Wohl wahr. Also.
Ja. Von daher ist das sicherlich auch ein sozusagen ein großer Fußabdruck, beziehungsweise große Schuhe, in die dann die Nachfolgerin wir treten müssen.
Ja, die Nachfolgerin hast du gerade schon gesagt. Weißt du da schon mehr? Oder?
Das nachfolgende Wesen.
Ja, sehr gut. Ja, wenn wir in die USA schauen, über den Teich, lieber Justus, dann haben wir in dieser Woche da nochmal eine aufregende Neuigkeit erfahren.
Ja, das stimmt, aber ich hatte gedacht, du fängst so ein bisschen besinnlicher an, wenn wir jetzt eh schon in Erinnerung schwelgen. Ja, wahrscheinlich noch auf dem Radar, was in dieser Woche vor 8 Jahren passiert ist.
In dieser Woche vor 8 Jahren, jetzt bin ich aber gespannt, haben wir da mit unserem Podcast angefangen? Nein.
Na, es kommt mir auch schon ewig her vor, aber nein, das war nicht so. Nein, damals gab es diese wahnsinnig aufsehenserregende Untersuchung in Halle. Erinnerst du dich noch daran? Möglicherweise nicht. Du bist noch nicht in der Weihnachtsstimmung. Ich merke, ja, die Frage, ist der Glühwein mit 3 Euro zu teuer auf dem Hallenser Weihnachtsmarkt, wo er doch in Heidelberg zur selben Zeit nur 2,50 Euro gekostet hat, angeblich? Und gibt es da möglicherweise ein Kartell? Und ich weiß leider nicht, was die sachsen-anhaltinische Kartellbehörde da jemals rausgemacht hat aus diesem Fall und ob die nach wie vor jedes Jahr gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt in Halle gehen, um ihre Forschungsergebnisse zu aktualisieren. Weißt du da mehr?
Also das ist ja mindestens eine Marktuntersuchung, wenn nicht sogar eine Sektoruntersuchung auf dem Regionalmarkt dort. Also ich weiß auch nicht mehr, aber das ist, Justus, das müssen wir einfach an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Dafür haben wir die ja, ne? Unsere Community, die uns ja gelegentlich mit Infos versorgt und nette Mails schreibt und so weiter. Da würde ich doch jetzt mal sagen, hier alle, die sich im Kartellrecht in Sachsen-Anhalt auskennen. Ich weiß nicht, wie viele unserer 2 Millionen Hörerinnen und Hörer das betrifft, aber die kriegen jetzt mal hier diesen Sonderauftrag Glühwein-Expertise.
Ja, ich würde sagen, zur Not nehmen wir auch andere Städte. Also unterscheiden sich die Preise an den Glühweinstunden? Ja, nein, wie ist das mit oder ohne Schuss? Kann man das vielleicht entflechten, dass separate Schussanbieter auf den Weihnachtsmärkten Stände eröffnen können? Also ich glaube, da ist einiges möglich. Da wäre ich dann auf die Eingaben der Hörerinnen und Hörer doch sehr gespannt.
Ja, ich meine, die Kernfrage hast du ja noch gar nicht angesprochen. Was ist mit den Tassen? Ja, also das ist ja für, also darüber zerbrechen wir Juristinnen und Juristen uns ja schon seit Jahren den Kopf.
Das habe ich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diese Woche entnehmen können.
Genau, da war auch wieder was drin dazu, genau. Und da gibt es bestimmt ein fieses Wettbewerbsproblem.
Ja, das kann sein. Ich weiß gar nicht, ja, wie das ist. Ja, mit dem, ich glaube, da müsste man auch nochmal ausforschen. Sozusagen kann ich die an einem fremden Stand entliehene Tasse, die ist ja nicht gekauft, auch an einem anderen Stand, also ist das organisiert wie beim Flaschenpfand, mehr oder weniger, oder muss ich zu genau dem Stand zurückgehen und wird damit eine perfide Kundenbindung erzeugt?
Ja, also da braucht es einen As-Efficient-Competitor-Test, um das herauszufinden, welche Wirkungen das dann im Einzelfall hat. Das könnte einige Jahre in Anspruch nehmen.
Bis, ja, da bieten sich als Vergleichsmärkte sicherlich diverse Weinfeste an, die man dann im Sommer besuchen kann und gucken, wie da das Retourengeschäft mit den Gläsern an den Weinständen läuft.
Du witterst schon wieder ein Gutachten, merke ich da. Ja, ich sehe schon, wie du dann also mit der Null-Hypothese reingehst und sagst, also völlig unproblematisch.
Also müssen wir mal gucken. Genau, da würde ich sagen, das ist erfordert ausführlichste Feldforschung, ja, im Sommer und im Winter. Und im Herbst, das müssen wir wahrscheinlich dann doch nochmal aufs nächste Jahr verschieben, wenn wir diese Feldforschung vielleicht irgendwann beendet haben.
Ja, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal die Crowd Intelligence, ja, also nicht natural und nicht artificial, die Schwarmintelligenz, genau. Unsere Hörerinnen und Hörer mögen mal den Preisvergleich herstellen und dann entscheiden wir hier, welche Landeskartellbehörde sich welchen Weihnachtsmarktes mal annehmen muss.
Ja, ich glaube, da können wir auch als Hinweisgeber dann wahrscheinlich relativ geschützt agieren, oder?
Absolut. Und wenn man das dann so in die Kommentare bei LinkedIn oder wo sind wir noch, bei Twitter oder BSky oder sowas reinschreibt oder per E-Mail an uns, das ist ja im Prinzip ganz vertraulich. Ja, wenn man da mal schreibt, hier bei uns in Mönchengladbach auf dem Weihnachtsmarkt, da kostet der Glühwein 3,22 Euro oder so, da hat man also keine Vergeltungsmaßnahmen zu fürchten.
Ja, genau, so machen wir das. Aber jetzt kommen wir mal zu den etwas nicht ganz so wichtigen Fällen gegen so kleinere Unternehmen.
Ja, Google.
Wie etwa Google, genau, die fallen mir auch gerade ein. Oder du bist ja, glaube ich, auch ein jemand, der, glaube ich, Tag und Nacht nur diese Ballerspiele macht. Sehe ich das richtig?
Genau, ich hatte, habe das mir damals abgeschaut bei den Ministerpräsidenten. Ja, ja, da lernte man ja eins, dass man also am besten diese MPKs, Stichwort Corona, wir winken mal kurz rüber zum Weihnachtsmarkt, dass man diese
Also hast du ja jetzt ja schon wieder die Verbindung nach Sachsen-Anhalt geschlagen, also Wahnsinn. Ja.
Nee, ich glaube, das war Thüringen. Ich glaube, das war Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das Bodo Ramelow, der dieses Ballerspiel Candy Crush spielte. Das ist ja, glaube ich, eines dieser
Ja, und ich glaube,
Fortnite-Ballerspiele.
er hat das nur gespielt, weil ihm ja Fortnite zu teuer war, wenn er das im App Store hätte beziehen müssen. Sehe ich das
Endlich kriegen
richtig?
wir den Bogen. Endlich kriegen wir den Bogen. Jetzt aber. Genau. Also, es geht um den Rechtsstreit von Epic gegen Google. Und wenn Sie jetzt zusammenzucken, liebe Hörerinnen und Hörer, und sagen, hey, Moment mal, Epic hatte doch Apple verklagt. Das stimmt auch. Die haben beide verklagt, nämlich Google und Apple, weil sie bei beiden meinen, dass die Betreiber der App Stores, also die beiden dominanten Player, über die man drüber muss, wenn man auf ein Smartphone drauf muss, das sind eben Apple und Google, also der Google Play Store und der Apple App Store, dass diese beiden das arme Epic, die Herstellerfirma dieser Videospiele, dieser Gaming-Spiele, abzockt. Da gibt es ja diese 30%-Regel, glaube ich, dass die eben 30% ihrer Einnahmen abtreten müssen. Und das ist natürlich, das finden die halt viel.
Genau, und das geht da ja nicht nur um sozusagen diese Kosten, wenn ich mir das Spiel erstmalig herunterlade, sondern gilt auch für die sogenannten In-App-Käufe. Also wenn ich muss zugeben, ich spiele das nicht so, aber ich stelle mir jetzt vor, ich kaufe mir dann noch ein neues Schwert oder einen Helm oder was man so braucht, wenn man gegen Monster kämpft.
Ja, so genau so ist das. Ich glaube es auch. So stelle ich mir das auch vor.
Genau, und also auch für diese ganzen, davon leben ja die Spiele in größeren Teilen auch. Das ist ja so ein
Diese
klassisches
In-App-Käufe.
Aftermarkt sozusagen Thema eigentlich, würde man sagen. Ja, ich habe da irgendwann mal mir die App runtergeladen und dann mache ich doch alle möglichen Käufe, damit ich da mehr Freude am Spiel habe, letztendlich. Und
Ja.
auch da sind, wenn ich das richtig sehe, die 30% immer wieder fällig. Und da hatte ja Epic vor ewigen Zeiten da mal beschlossen, dass sie zumindest für diese In-App-Käufe die auch auf anderem Weg verkaufen könnte. Und hatte dann recht eigenmächtig wohl gesagt, pass auf, ihr könnt das auch einfach über eine Webseite bei uns kaufen. Da müsst ihr halt nachher einen Code eingeben in der App sozusagen. Aber dann müssen wir nicht 30% bezahlen und können euch das sogar günstiger anbieten, die Helme und Schwerter und was da so gehandelt wird. Ja,
Ja.
und das hat dann ja, haben sowohl Google als auch Apple dann untersagt und haben die zumindest bei Google recht zügig auch aus dem App Store rausgeschmissen, das ganze Spiel, und haben sich wieder geeinigt, aber letztendlich kam es ja in beiden Fällen dann zu den Klagen, dass Google und Apple vorgeworfen wurde von Epic Games, dass das eine monopolistische Praxis wäre. Fällt mir ein, Ruprecht, dass der gleiche Fall läuft übrigens auch in Australien.
Okay.
Noch nicht nur in USA, auch die Australier beschäftigen sich damit, aber die sind noch lange nicht so weit. Also vielleicht kriegen wir da, ja, ich meine, ziemlich sicher kriegen wir da noch ein Urteil dazu. Würde ich
Also
denken,
der
selbst.
Stand der Dinge, wenn ich es richtig sehe, ist ja folgender. Wir haben den Rechtsstreit Epic gegen Apple, der am Anfang für großes Aufsehen sorgte, gehabt. Da hat Apple in den wesentlichen, in den meisten Punkten gewonnen. Das ist inzwischen auch in zweiter Instanz schon bestätigt und liegt jetzt beim Supreme Court. Wobei, wenn ich das US-System richtig verstehe, ich bin da kein Experte, aber dann muss der Supreme Court, glaube ich, noch entscheiden, ob er den Fall überhaupt aufnimmt und annimmt und entscheidet. Aber sozusagen, da wäre möglicherweise auch eine Entscheidung des Supreme Courts möglich. Der gleiche Fall mit den gleichen Punkten ist gegen Google diese Woche in erster Instanz entschieden worden. Und wir werden vielleicht gleich noch mal ganz kurz sagen, dass auch bei dem Apple-Fall ja ein Punkt zugunsten der Kläger oder des Klägers Epic ausgegangen ist. Also Epic noch mal zur Erinnerung ist der Hersteller von Fortnite und diesen Computerspielen. Und jetzt bei Google haben die sogar einen Durchmarsch erzielt.
Ja, das ist natürlich erstmal eine gewisse Diskrepanz, finde ich. Es gab ja eine ganze Reihe von Klagepunkten. Der Hauptklagepunkt war letztendlich, dass sie, wenn ich das richtig so einordnen würde, dass sie Wege finden wollten, wie sie letztendlich nicht weniger als 30% auch an Google und Apple abführen konnten. Und in dem Apple-Verfahren ist ja Apple in, ich glaube, 9 von 10 Punkten letztendlich recht gegeben worden. Nur in einem nicht, das ist diese sogenannte Anti-Steering-Klausel, wenn ich das richtig sehe. Oder wie war das noch, Ruprecht?
Genau, also da geht es um die Frage, ob ich auch die, ob ich es als App-Anbieter meine Kunden darauf hinweisen darf, dass sie auch woanders bei mir bezahlen dürfen. Ich glaube, es ging im Wesentlichen um den Punkt der Bezahlung. Und das ist etwas, wo ich sozusagen eine Art Möglichkeit kriege, meine Kunden dahin zu steeren, also dahin zu steuern, dass die über einen Anbieter gehen, der dann nicht von Apple beispielsweise kontrolliert wird. Was bedeutet, da fallen dann auch möglicherweise nicht diese 30% Gebühren an, also wenn ich das auf der Website kaufe etc. Und das Problem ist, dass ich das meinen Kunden nicht mal mitteilen durfte. Ja, also das ist sozusagen, ich durfte nicht mal in meiner App dafür werben, du kannst das übrigens auch bei uns kaufen oder auf der und der Seite dir besorgen. Und das ist sozusagen eine Anti-Steering-Klausel. Diese Anti-Steering-Klausel in diesem Punkt hat Apple nicht recht gekriegt. Also diese Hinweise sollen möglich sein. Und ja, das ist für uns natürlich ein bekanntes Thema, weil wir das ja auch im DMA verarztet haben, das Thema. Da gibt es in Artikel 5 Absatz 4 eine Regelung, die für die Gatekeeper vorsieht, dass sie eben solche Anti-Steering-Klauseln nicht verwenden dürfen.
Ja, genau. Ich finde von dem Urteil gleichwohl, na gut, das sind unterschiedliche Gerichte und das wissen wir ja sozusagen, wie war es noch vor Gericht, nur vor See, da ist man in Gottes Hand. Und dass der Apple-Fall jetzt anders entschieden wurde als der Google-Fall, nee, umgekehrt, das ist ja, der Google-Fall ist jetzt anders entschieden worden als der Apple-Fall, weil der ja später kam. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass der Apple-Fall sogar noch ein bisschen offensichtlicher ist als der Google-Fall. Weil in Google, im Google-Universum sozusagen gibt es ja prinzipiell konkurrierende App-Stores. Auch wenn der Play Store, also Googles App-Store, eine marktbeherrschende Stellung sicherlich ohne Zweifel hat. Aber ich kann natürlich auch meinetwegen über den Galaxy-App-Store mir Apps herunterladen und dann auch alle weiteren In-App-Käufe über den Galaxy-App-Store tätigen. Das ist der von, glaube ich, Samsung betrieben wird. Und es gibt sicherlich noch weitere, die beiden kenne ich aber so ein bisschen. Und ich weiß auch, dass es da sogar Preisunterschiede heute schon gibt bei manchen Spielen. Also, dass ich im Galaxy App Store die Dinge heute schon billiger kriege als im Google Play Store. Etwa. Und deswegen hätte ich gedacht, dass die Richter sagen, na gut, da ist ja immerhin prinzipiell Wettbewerb möglich. Während bei Apple, im Apple-Universum, gibt es ja nach wie vor nur den Apple App Store. Tatsächlich, ich hätte genau umgekehrt gedacht, ich hätte gesagt, im Apple-Fall ist es eher eindeutiger als im Google-Fall, aber die Richter haben es offensichtlich anders gesehen. Aber gut, was natürlich auch daran liegen mag, dass es nicht dieselben Richter sind, letztendlich. Ja,
ja. Vielleicht dazu eine Anmerkung, weil das institutionell auch ganz witzig ist. Die beiden Fälle waren, wenn ich es richtig sehe, in der ersten Instanz beide beim selben Gericht, beim Northern District Court of California oder so. Aber der Unterschied ist, der Apple-Fall wurde von einer Richterin alleine entschieden und im Google-Fall, den wir jetzt haben, hat eine Jury entschieden. Da gibt es im US-System sozusagen so zwei Wege. Du kannst das entweder mit oder ohne Jury machen. Und jetzt in dem Google-Verfahren hat man sich für diesen Jury-Weg entschieden. Und das finde ich auch wirklich so auch aus deutscher Perspektive wieder total witzig, weil wir das ja gar nicht kennen. Ja, also wir haben ja nicht diese Geschworenen und sowas oder eine Jury von Laien, die irgendwie am Ende des Tages entscheidet, wie sie so eine Sache hält. Und da gibt es ein Dokument, das finde ich echt witzig und das muss man sich mal anschauen. Ich hoffe, wir können das verlinken in unseren Shownotes, wie das jetzt in diesem Google-Verfahren gelaufen ist. Und zwar hat da, also in diesem District Court, der Richter der Jury 11 Fragen zu Google vorgelegt und die mussten dann sich beraten, die Jury. Die Jury hat 4 Stunden beraten, das gilt als relativ kurz, und hat dann diese Fragen beantwortet. Und diese Fragen musste man immer mit Ja oder Nein beantworten. Und das ist wirklich so lustig, weil dann ist halt Irgendwie die erste Frage, did Epic prove by preponderance of the evidence and in accordance with the instructions given to you the existence of a relevant antitrust market? Yes or no? Ja, also gibt es überhaupt einen relevanten Markt hier? Ja, und dann kommt eine Frage, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist, welche Märkte sind das? Ja, und dann haben die da so handschriftlich eingetragen, ja, also der erste relevante Markt ist der Android App Distribution Market, das ist ein weltweiter Markt ohne China. Ja,
aber das
und
ist doch
so
ein super
weiter.
Verfahren. Das ist ja genau wie meine Klausur in European Competition Policy.
Kann man, dauert das auch 4 Stunden? Haben die auch 4 Stunden für 11 Fragen bei dir? Oder
nee, aber das sind ja auch
das?
Experten und keine Laien. Also von daher reichen da 90 Minuten.
Genau, sehr schön. Ja, und dann ist eben eine dieser Fragen auch, ja, sind Sie der Auffassung, dass Epic nachgewiesen hat, dass Apple das Kartellrecht verletzt hat? Antwort, yes. Ja, gut, dann ist das halt so. Ja,
ja, das ist,
und
das,
das
also
ist.
würde ich sagen, das hört sich für mich wie ein recht effizientes Verfahren an.
Absolut,
Muss ich
absolut,
sagen,
ja.
Wir haben ja an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen hier, ob man nicht die Seitenzahl begrenzen sollte bei
Ja.
Oktopliken oder wie auch immer.
Ja.
Ja.
Also das ist wirklich herrlich und dann ist das irgendwie so unterschrieben vom Presiding Juror und die Jury hat das jetzt eben so entschieden, ja. Und jetzt ist sozusagen die Folge ist, dass die Rechtsfolgen dieser Entscheidung, das wird jetzt wohl vom Richter festgesetzt. Ja,
Ja.
also was der jetzt mit diesen 11 Ja's, die Epic da gekriegt hat, also völlig eindeutig, was der daraus macht, ist jetzt die Frage des Richters und dann wird es wahrscheinlich auch im Google-Verfahren in die nächsten Instanzen gehen. Ich finde es aber interessant, weil du das gerade ja aufgeworfen hast. Warum kommen zwei Gerichte zu unterschiedlichen Auffassungen?
Ja, oder wie du sagst, warum kommt ein Gericht zu zwei
Oder
unterschiedlichen
sogar ein
Aufnahmen?
Gericht, ja, genau, sogar ein Gericht zu unterschiedlichen Auffassungen. Klar, das kennen wir auch, ja, wenn unterschiedliche Richter beteiligt sind, jeder Fall ist dann auch wieder ein bisschen anders und so. Aber vielleicht sieht man hier auch so ein bisschen, das habe ich mich dann gefragt, als ich darüber nachgedacht habe, was eigentlich der Unterschied zwischen der Laienwahrnehmung ist und die sich jetzt sozusagen in der Jury niederschlägt und der professionellen Wahrnehmung von Richterinnen und Richtern ist. Also die wir
Ja.
sozusagen in dem Rechtsgebiet trainiert sind. Wir sehen dann natürlich irgendwie alle möglichen Fallstricke. Also jetzt irgendwie, wenn ich so eine Frage vorgelegt kriege, hat Apple hier Kartellrecht verletzt, dann klar zu sagen, ja oder nein. Ich meine, da muss ich erstmal ein 50-seitiges Gutachten für anfertigen, so ungefähr, ja. Und alle Details irgendwie. Und dann in jedem Punkt kann ich mich wieder umentscheiden und denke, ach, das sieht der Hauke aber anders und muss man das nicht vielleicht und so weiter, ja. Und wenn man die Story dann aber dem Menschen auf der Straße erzählt und sagt, hier, guck mal, die haben da so einen App Store, die sind die einzigen, die so einen App Store haben. Klammer auf mit den Einschränkungen, die du eben geschildert hast, Klammer zu, ja. Und dann nehmen die jetzt von jedem da, legen da das, das und das auf, ist das mit Kartellrecht vereinbar? Und dann sagt der gesunde Menschenverstand, nö, ist eindeutiger Verstoß.
Ja, nicht. Also da können wir vielleicht noch was lernen für die Rechtsanwendung. Allerdings muss ich sagen, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich nur systematisch daran liegt, dass auf der einen Seite jetzt eine Laie ist und auf der anderen eine Richter oder eine Richterin in dem Fall, sondern ob nicht das Gleiche sogar hätte herauskommen können, wenn beides mal Richter entschieden hätten. Ja, auch da wissen wir ja,
Klar,
das ist eine
ja.
Illusion zu glauben, dass das so eine Art Maschinen ist, sozusagen so ein Automat, da schmeiße ich alles rein und am Ende kommt die Entscheidung nach einem festgelegten Algorithmus raus, sondern da gibt es ja tolle Studien zur Verhaltensökonomie im Gerichtssaal und so weiter und dass Richter nach dem Mittagessen anders urteilen als vor Mittagessen und alles Mögliche. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht, um wie viel Uhr diese Entscheidung gefallen ist etwa. Ja, also das ist ja wirklich bemerkenswert. Ja, das sind ja auch nur Menschen
Also
letztendlich.
praktisch
Ja.
hast du natürlich recht, theoretisch muss ich dir natürlich widersprechen.
Ja, aber wir
Wir
leben ja
wissen ja,
leider in
es
der
gibt
Praxis und nicht im
eine.
Lehrbuch. Ja.
Den Satz muss ich mir nochmal merken, ja. Aber wir gehen natürlich theoretisch davon aus, dass es eine richtige Entscheidung gibt.
Ja.
Aber ich bin da
Deswegen
natürlich voll auf
wissen wir auch, dass das
deiner Seite.
allgemein völlig irrelevant ist, ob etwa der Vorsitzende oder die Vorsitzende einer Beschlusskammer wechselt. Da wissen wir, das spielt überhaupt gar keine Rolle
Überhaupt
für die
keine Rolle,
Anwendung des
überhaupt keine.
Kartellrechts, ja, weil das ist schon quasi wie eine Maschine. Ja.
Ich muss schon sagen, es hat mich schon ein bisschen getriggert, diese Diskrepanz oder dieser Fragebogen, diese 6 Seiten. Und zwar deshalb, weil ich oft in den letzten Monaten in dieser Situation war, dass mir irgendwelche Leute, die von Kartellrecht jetzt nicht so viel Ahnung haben, dass die mich gefragt haben, wieso macht ihr nichts gegen Big Tech oder so?
Ja,
Ja, also wirklich
ja.
so, wie kann das sein, dass das Kartellrecht da zulässt, dass da solche marktbeherrschenden Stellungen und sowas entstehen? Und dann kann ich immer zu langwierigen Antworten ansetzen. Und finde aber, dass diese Fragen ja auch irgendwie berechtigt sind, im Sinne von, ja, vielleicht machen wir es eben manchmal auch sehr kompliziert und haben so ein bisschen aus dem Blick verloren, wofür das Kartellrecht eigentlich da ist.
Ja, vielleicht schon, wobei manchmal ist es eben komplexer als auf den ersten Blick. Also irgendwer sagte mir mal, man kann eine sehr starke Meinung zu einem Sachverhalt entwickeln, wenn man entweder sehr viel davon versteht oder wenn man gar nichts davon versteht. Ja, wenn man sozusagen in vielen Fällen das vielleicht noch nicht ganz genau verstanden hat, aber schon so etwas ahnt, dann ist man sich halt auch nicht so sicher in der Antwort,
Ja, mein
typischerweise.
Problem ist immer, ich bin mir nie sicher in der Antwort, weil ich immer denke, da gibt es noch so viel mehr zu
Genau, und das ist
herauszufinden,
bei
aber.
Big Tech wahrscheinlich auch recht systematisch ein Problem, weil wir von der Technik dann auch nicht genug verstehen. Zum Beispiel, ja, wie
Vielleicht sogar
funktioniert denn
das.
so ein Algorithmus genau und so weiter. Aber vielleicht nochmal, du hattest das schon mal ganz kurz angedeutet am Anfang. Wie ist denn deine Einschätzung? In Europa brauchen wir im Grunde diese Art der Verfahren ja nicht, weil wir ja den DMA jetzt haben, oder?
Ja, also wenn wir jetzt auf 2024 vorausblicken, dann glaube ich, ist das echt der für mich spannendste Moment. Naja gut, es gibt vielleicht auch noch andere spannende Momente im nächsten Jahr, aber einer der
Ja,
spannenden
die
Momente ist
Eingaben zum
ganz.
Glühweinmarkt, aber danach dann, genau.
Genau, die sollen ja dieses Jahr bitte noch kommen, ja,
So,
nächstes Jahr, wer
okay.
weiß, wenn die Leute erstmal in der Weihnachtspause sind, wer weiß. Aber die, diese, dieser, der Punkt, wenn die Compliance mit dem DMA ansteht und die Gatekeeper wirklich einreichen müssen, was haben wir denn jetzt gemacht und wie halten wir uns an die Verpflichtungen und was ändert sich? Und man sieht es ja jetzt schon, ne? Also man sieht es schon so in den Vorwirkungen oder zum Teil in den Wirkungen, die das Bundeskartellamtsverfahren gegen Google hatte, dass man jetzt irgendwie häufiger gefragt wird, welche Daten man wo preisgeben will. Ich glaube, das sind schon so, also welche Silos da, welche Datensilos entstehen und so. Also das wird für mich wirklich ein spannender Moment, ob sich jetzt tatsächlich, so wie ich vermute, einige Dinge in der Digitalwirtschaft ändern. Und ob sich dann daraus Verfahren ergeben wegen Nichtumsetzung oder private Klagen und so weiter. Also da hat der DMA jetzt für uns einiges in Stock. Und ab März, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ab März 2024 wird es so richtig heiß.
Ja, also da freue ich mich in gewisser Weise auch schon drauf. Und das ist doch eigentlich abzusehen, dass dann zumindest konkurrierende App Stores auch im Apple-System werden existieren müssen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, warten wir mal ab, was genau passiert. Also das ist natürlich, also die Verpflichtungen sind ja grundsätzlich da, aber welche Wege darum herum gefunden werden, wenn es wirklich so richtig ans Eingemachte geht, das ist natürlich auch irgendwie strategisch jetzt total spannend, ne? Also sowohl faktisch als auch technisch als auch rechtlich gibt es ja dann wieder irgendwelche Bedenken. Also ich erinnere mich noch an die Sitzungen, die wir da in Brüssel dieses Jahr hatten, zu diesem Thema App Stores, wo es dann eben wo dann immer die Frage war, ja, also wo dann die Big Tech-Vertreter, die Gatekeeper-Vertreter natürlich eingewendet haben, ja, wenn wir jetzt andere App-Stores zulassen und so weiter, wer sichert denn dann, dass die Apps, die auf unsere Handys kommen, auch tatsächlich sicher sind und dann nicht die Nutzer abgezockt werden und so weiter, ne? Also
Das stimmt, wobei
solche.
das stelle ich mir jetzt aus der Sicht von Apple zumindest als ein Argument vor, wo man sich wahrscheinlich nicht ganz lange dran festklammern wird können, weil zumindest im Google-System ja konkurrierende App-Stores existieren. Ja, und dann kann Apple natürlich sagen, ja gut, wir sind nicht so gut wie Google, wir kriegen das nicht hin bei uns. Ja, aber das ist ja doch ein Argument der Güteklasse B, würde ich
Ja,
sagen.
also ich
Ne?
mache mir das hier nicht zu eigen, ne? Aber
Ja.
die, ich sehe schon sozusagen, dass es da noch die ein oder andere Schwierigkeit auf dem Weg gibt, die ausgeräumt werden muss. Und dann ist natürlich auch die Frage, also der Samsung Store ist vielleicht was anderes, als wenn jetzt du entscheidest, ach Mensch, ich mach dann nebenher noch so ein kleines Geschäft auf. Ja, das läuft ja alles ganz gut und ich mache jetzt hier mal Haukaps
Das
lustige
stimmt. Ich erwarte
Anwendungs.
jetzt auch nicht unbedingt, dass jetzt hier Tante Emma sozusagen den App Store, Tante Emma App Store öffnet. Aber also ich stelle es mir relativ schwer vor zu argumentieren, dass Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Samsung, hast schon gesagt, dass die alle nicht in der Lage sein sollen, App Stores zu entwickeln. Weiß ich nicht, wie weit man sich da verbiegen muss, um solche Argumente zu finden.
Also verbiegen muss sich da, glaube ich, keiner. Die finden diese Argumente
die sind schon
innerhalb von Sekunden. Ach so, okay. Ja, die. Aber nein, also ich meine, der Punkt ist halt diese, bei manchen der DMA-Verpflichtungen geht es vielleicht um Kleinigkeiten, bei anderen der DMA-Verpflichtungen geht es richtig ums Eingemachte. Und sobald es ums Eingemachte geht, rechne ich einfach damit, dass dann nochmal heftige Maßnahmen ergriffen werden, um sich diesen Verpflichtungen irgendwie zu entziehen. Und das soll natürlich nicht sein, klar, aber ich meine, ich bin lange genug Jurist, um zu wissen, wenn ich da ein paar Großkanzleien dran setze, dann werden die schon ihre Wege finden oder Möglichkeiten aufzeigen, um der Kommission das Leben zu erschweren bei der Durchsetzung.
Ja, das muss ich dir leider glauben.
Da hast du wahrscheinlich völlig recht. Was ja auch, ist ja auch richtig. Wir wollen jetzt nicht irgendwie, also nicht, dass das jetzt hier einen falschen Zungenschlag kriegt. Ich finde natürlich schon auch, die sollen zu dem verpflichtet werden, was im DMA drinsteht. Und das ist ein neues Gesetz. Da gibt es viele Auslegungsschwierigkeiten. Da gibt es auch einen Due Process. Ja, also die müssen ihre Verfahrensrechte wahrnehmen können, etc. Nee, also das werden wir sehen.
Das das ist manchmal deswegen, weil du eben auch fragtest, wenn der Laie auf der Straße dich fragt, ja, dass. Nicht immer ist das Gefühl wirklich da, dass ein Rechtsstaat auch gewisse Prozesse sozusagen wahren muss.
Also ich zucke gerade selber vor meiner eben getätigten Aussage zurück. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass jetzt Laien so auf der Straße meine Rechtsstreitigkeiten entscheiden, nachdem sie da 2 Minuten aufgeklärt wurden,
also worum es in der Sache geht. Da empfehle ich dir ab und zu mal so ein paar Umfragen in der Kölner Innenstadt von RTL 2 anzusehen.
Ja. Guckst du sowas häufiger, ja?
Permanent, ja. Das Großteil meines Wissens bezieht daher.
Das ist empirische Ökonomik, wenn
ich. Ja, also dass ich die FAZ, die habe ich jetzt letzte Woche ausnahmsweise mal gelesen, weil der Fernseher ausgefallen ist.
Ja, also. Wenn du die FAZ gelesen hast, lieber Justus, hast du ja auch gelesen, dass wir die KI-Verordnung kriegen, ja. Ja. Und weil wir gerade beim DMA sind, wollte ich nochmal so eine Schlussbemerkung, jetzt komme ich nochmal ins Nachdenkliche machen. Wir haben mit der KI-Verordnung, wir haben mit dem Right to Repair und mit zahlreichen anderen regulatorischen Akten ja eine gewisse Flut an Neuregelungen, gerade auf europäischer Ebene, die kommen. Und vieles davon ist auch sehr sinnvoll und sehr richtig. Aber mich bekümmert dabei immer so ein bisschen, dass ich den Eindruck habe, dass die wettbewerblichen Wirkungen nicht immer mitbedacht werden. Also mir ist es mal so ganz deutlich aufgefallen bei dem Thema Right to Repair. Da geht es ja um die Frage, werden Unternehmen verpflichtet, dass die Produkte, die sie verkaufen, auch hinterher wieder repariert werden können. Also es soll sozusagen ein Recht für den Einzelnen geben, dass das Smartphone, wenn das irgendwie Schrott ist, dann soll das repariert werden können, damit ich nicht mein Smartphone alle 2 Jahre wegschmeiße. Das ist sozusagen auch die Idee der Kreislaufwirtschaft, die dahinter steckt. Das kommt aus der Nachhaltigkeitsbewegung, also ja auch ein Lieblingsthema von uns. Und bei dieser ganzen Right-to-Repair-Regulierung, die erstmal eine gute Sache ist, die sozusagen aus dem Nachhaltigkeitsdenken kommt, hatte ich dann den Eindruck, als ich mich damit mal so ein bisschen beschäftigt habe, ja, wunderbar, aber unsere Ideen, die wir zum Thema Wettbewerb haben, wo wir uns jahrelang mit den Sekundärmärkten, mit den Ersatzteilmärkten, mit den Reparaturmärkten schon befasst haben, die spielen jetzt bei diesen Gesetzgebungsakten irgendwie eine untergeordnete Rolle, weil die Wettbewerbsleute daran gar nicht beteiligt sind. Und das ist für mich echt so ein Thema aus diesem Jahr und das ins nächste Jahr weiterwirkt. Wie beeinflussen wir eigentlich den Wettbewerb mit nicht wettbewerbsspezifischen Gesetzen? Da kommt auf die Unternehmen einfach sehr viel zu und da kommt gleichzeitig das Thema mit, gibt es da irgendwie vielleicht wettbewerbliche Wirkungen, die in der einen oder anderen Richtung problematisch sein können?
Ja, das ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, ehrlich gesagt. Weil da gab es schon mal einen Vorschlag der Monopolkommission, als ich ihr noch angehörte dazu, für die deutsche Ebene. Und da war die Idee, damals war das ausgelöst durch den Mindestlohn der Post eigentlich, weil wir gesagt haben, das hat hier starke Wettbewerbswirkungen, auch wenn das vielleicht war es auch da offensichtlich, aber sozusagen, es war eigentlich nicht Kern des Wettbewerbsrechts. Und wir hatten dann gesagt, na gut, das ist natürlich ein Abwägen, alles in allem. Aber können wir das nicht so machen, dass entweder das Bundeskartellamt, wir hatten damals das Bundeskartellamt vorgeschlagen, könnte auch die Monopolkommission stattdessen nehmen, das macht, die bekommen in jedem Gesetzgebungsprozess prinzipiell ein Anhörungsrecht, wenn sie meinen, dass dadurch wettbewerbliche Belange betroffen sind, sodass zumindest schön, das in die Entscheidungsfindung mit eingeht. Das ist natürlich jetzt die beiden, oder das, was du genannt hast, Right to Repair, oder ich erinnere mich auch hier an die Agrarmarktverordnung, hier Nachhaltigkeitskartelle werden sehr breit ausgenommen, die beide durch Europa gekommen sind. Da könnte man natürlich sagen, ja gut, die Frau Vestager sitzt ja schon am Tisch in der Kommission, da müssten die Belange doch längst einfließen, aber anscheinend fließen sie dann doch nicht so ein, gut, weil man kann sich auch nicht um alles kümmern, also dass man da so ein eher systematischeres Recht schafft, sagt das, da muss es sozusagen eine Stimme des Wettbewerbs irgendwo geben, die ja typischerweise, ich glaube, Bernhard Möschel, ich weiß gar nicht, wer den Spruch erfunden hat, der Wettbewerb hat keine Lobby.
Das wäre ja nochmal eine andere Frage für unsere Crowd Intelligence, von wem das eigentlich ursprünglich kommt. Ich hätte jetzt Franz Böhm gesagt, aber ja, von Böhm sind es ja auch nur zwei Generationen oder
das
so.
Das stimmt, aber Lobby, ja, von Begrifflichkeiten ist das vielleicht noch nicht Franz Böhm, weiß ich nicht. Wie auch immer, können unsere Hörerinnen und Hörer mal ausforschen, vielleicht, wer den Spruch ursprünglich mal geprägt hat. Aber letztendlich haben wir ja dann eine systematische, sagen wir mal, zu wenig Berücksichtigung von Wettbewerbseffekten, also in diesem vielstimmigen Chor von denjenigen, die irgendwelche Interessen haben. Und das vielleicht noch ein Hinweis, ich hatte die große Freude, in der vergangenen Woche in Wien zu sein,
auf einer Veranstaltung
der Bundeswettbewerbsbehörde und Nathalie Haashoff-Borsch, die ja jetzt auch endlich ernannt ist, ja, meine Güte, hat das gedauert, und die auch im nächsten Jahr mal bei uns im Podcast sein wird, übrigens.
Dürfen wir das überhaupt schon verraten, dieses? Das
dürfen wir vielleicht verraten, wir sagen ja noch nicht wann. Ja,
nur für unsere besonders treuen und guten Hörer, deshalb
machen wir das jetzt hier nur so ganz. Also jedes Mal einschalten, weil wir sagen nicht vorher, wann sie ist. Ja? Oder vielleicht doch, naja, wie auch immer. Die hatte mit Gabriel Felbermeier, meinem Kollegen aus der VWL, kurz zuvor im Standard einen Artikel, also in der österreichischen Tageszeitung, geschrieben. Und in diesem Konzeptpapier, was die beiden zusammen entwickelt haben, da ist auch die Idee aufgegriffen, ob nicht auch in Österreich entweder so eine Wettbewerbskommission, die es ja da gibt, die ist anders strukturiert als die Monopolkommission, oder vielleicht die Bundeswettbewerbsbehörde irgendwie auch so eine Art Stellungnahmerecht bekommen. Ich glaube, das wäre sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der europäischen Ebene wirklich gut, damit diese Wettbewerbsgedanken nicht irgendwie verschütt gehen, letztendlich in allen möglichen gut gemeinten Regulierungsvorschlägen.
Ja, also da hast du mich natürlich sofort auf deiner Seite und die Frage ist so ein bisschen immer, wie das praktisch läuft. Also wenn ich das bei Right to Repair jetzt richtig verfolgt habe, dann ist das natürlich so, du hast ja schon richtig gesagt, Frau Vestager sitzt dann am Ende mit am Tisch, wenn das beschlossen wird, aber die entscheidenden Weichenstellungen finden natürlich in den Details irgendwie auf Arbeitsebene statt und dann kannst du am Ende nicht wieder so ein Paket aufschnüren. Ne? Also und dafür müsstest du dann natürlich auch wieder die Leute haben, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich sehe schon sozusagen auch die Schwierigkeiten der Umsetzung. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir da zumindest eine größere Sensibilität haben, gerade bei diesen Digitalrechtsakten, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen, aber da, wo echt jetzt so Weichenstellungen vorgenommen werden, wo man sich ja auch die Frage stellt, KI-Verordnung, da wird das total heftig diskutiert. Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen? Aber es wird eigentlich nicht so sehr diskutiert unter der Frage, dass mal die Wettbewerbsökonomen da drauf schauen. Ne? Also wir bleiben wahrscheinlich die einsamen Rufer in der Wüste, aber immerhin mit lauter vernehmbarer Stimme und mit dem Weihnachtswunsch von Justus Haukapp, man möge doch bitte öfter uns zuhören.
Ja, dann will ich wenigstens der einsame Rufer auf dem Weihnachtsmarkt sein und nicht in der Wüste.
Ja, um schon wieder zum Anfang zurückzugehen. Diese Geschichte, die fasziniert dich.
Ja, sehr gut. Ich habe schon gesagt, also ich gucke anscheinend die falschen Fernsehsender, also die Probleme, die Leute wirklich beschäftigen.
Ja, das ist ja letztlich auch das, was immer gefordert wird. Wir können ja diese Demokratie nur wieder zurückgewinnen, wenn wir endlich die echten Probleme der Leute lösen.
Ja, also das Gläserpfand auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, also
Genau.
das haben wir dann ja bald gelöst und dann geht es doch wieder zurück. Aber wir haben ja gesehen, also das Epic-Problem wird auch gelöst. Ja, dieses epische Problem. Also.
Danke, dass du das noch schnell gesagt hast. Genau, an epic win for Epic. Ja,
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 Ruprecht, jetzt haben wir
Justus.
nicht geredet, das müssen wir auf nächstes Jahr verschieben. Ja, das Thema
Über sehr viele andere Themen, ja.
Möbel, Sofas und so weiter
Ja.
verschieben wir mal auf nächstes Jahr und wünschen unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, dann eine besinnliche restliche Adventszeit, frohe Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf unsere nächsten Diskussionen, Ruprecht.
Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie zwischendurch auch einen alkoholfreien Punsch trinken. Dafür bin ich ja hier der Vertreter in diesem Podcast. Und dass sie sich beim
Aha.
Beine in den Bauch stehen auf dem Weihnachtsmarkt nicht zu sehr verkühlen und von den schlecht gespülten Tassen auch keinen Lippenherpes kriegen. Das wäre mir auch noch wichtig.
Das sind sehr fromme Weihnachtswünsche. Die können sogar in Erfüllung gehen, glaube ich, Ruprecht.
Danke, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht, uns den aktuellen Glühweinpreis vom Weihnachtsmarkt Ihres Vertrauens zukommen zu lassen. Natürlich über unsere Whistleblower-Tools, zum Beispiel E-Mail. Wie ist unsere E-Mail eigentlich? Bei anrufwettbewerb@dice.hhu.de, glaube ich. Ja?
Ja, ich
Ja.
glaube, da hast du völlig recht,
Ja.
Ruprecht. Bei Anrufwettbewerb
Und
ein Wort, nicht?
genau, bei Anrufwettbewerb ein Wort, @dice, geschrieben dice.hhu.de. Da schreiben Sie uns bitte Ihr Feedback, Ihre aktuellen Preise und Ihre Wünsche für das nächste Jahr, was wir vielleicht an Themen und Gästen und so weiter hier mal präsentieren sollten. Wir freuen uns immer übers Feedback ja, Justus, vielleicht noch sozusagen als letztes, weil wir in dieser besinnlichen Weihnachtszeit sind, mir passiert das immer wieder mal, dass mich Leute ansprechen und sagen, ich höre immer deine Stimme. Ja,
Ja.
und deine hören sie auch. Also nicht nur meine, aber sie sagen es halt mir. Und das ist immer irgendwie so ein richtig schöner, vertrauter Moment, wo ich so denke, ach guck,
Ja.
einer es hört uns jemand zu.
Ja, ich beruhige die Leute dann auch immer und sage, wissen Sie was, ich höre auch Stimmen. Und dann sind die auch meistens wieder ganz zufrieden.
Bis zum nächsten Jahr. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dir natürlich auch, Justus.
Okay, tschüss.
Ciao.